Heute zu Gast bei Freedom FM hatte ich Sarah und Kati vom Backpacking Beginner Podcast. Während es für mich nach dem Abitur Richtung Kanada ging, ging es für die beiden erst separat nach Neuseeland, wo sich aber nach wenigen Tagen kennengelernt haben und dafür bis zu 15 Monaten geblieben sind. Sie haben dort Work and Travel gemacht, jeweils ein eigenes Auto gekauft, die Nord- und Südinsel bereist und vieles mehr vom Land noch gesehen. Deswegen, wenn du vorhast, nach Neuseeland zu reisen oder vielleicht auf der Suche bist nach neuer Reiseinspiration, dann ist diese Folge jetzt auf jeden Fall für dich. Dich erwarten authentische Eindrücke, spannende Reisestories und viele Tipps, wenn es um das Thema Autokauf und Verkauf geht, die besten Hotspots und Highlights in Neuseeland und vieles mehr. Das alles nach dem Intro. Hi, ich bin Niklas und das ist Freedom FM, dein Weltreise-Podcast für mehr Freiheit, Leidenschaft und Erfüllung im eigenen Leben. Neben Geschichten von meiner Weltreise erwarten dich hilfreiche Tipps und neue Sichtweisen, um mehr Klarheit für deine Zukunft zu finden. Starten wir also direkt rein. Sarah und Kati, hi zusammen. Freut mich, dass wir uns heute getroffen
haben. Hallo. Freut uns auch richtig.
Wie geht's euch beiden?
Sehr, sehr gut.
Gut.
Ja, ich hatte schon gesehen, ihr wart ja jetzt auch noch zuletzt oder zumindest einer von euch noch ein bisschen mehr am Reisen. Aber heute soll es ja mal einmal um eine eurer ersten Reisen gehen, um eure erste gemeinsame Reise, glaube ich auch. Und zwar um das Thema Neuseeland. So ihr beide als die Neuseeland-Expertinnen, glaube ich, wenn es um Work and Travel oder Autokauf oder so gehen soll. Und für mich, wenn es in ein paar Monaten dahin geht, habe ich noch mal ein paar mehr Fragen dabei. Es freut mich auf jeden Fall mega, dass das heute geklappt hat, dass wir jetzt zusammengekommen sind und dass wir da dann gleich gerne direkt einsteigen können.
Ja, danke nochmal für die Einladung.
Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Machen wir doch direkt mal eine kurze Zeitreise und holen den Zuhörer mal so ein bisschen ab. Ihr wart ja, glaube ich, auch ähnlich wie ich damals nach dem Abitur, ging es ja für euch direkt los. War das immer schon so der Plan und wie hat sich das quasi entwickelt mit Entscheidung dahin und dann auch als Reiseziel Neuseeland?
Sarah, magst du was?
Gerne. Also bei mir hat das irgendwie so ein bisschen angefangen, dass ich einmal über so einen Travel-Blog gestolpert bin und überhaupt, also ich fand es total verrückt, dass da jemand, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, einfach mehrere Monate in einem anderen Land verbracht hat. Und das war für mich so ein bisschen so, das geht? Hä, wie geht das? Wie verdient man Geld? Wie ist das mit Krankenversicherung und so? Da kam dann gleich die Deutsche mir raus. Das war mit 16 oder so. Ich habe mich überhaupt nicht verstanden und irgendwie bin ich dann immer mehr so über generell Reiseblogs und sowas gestolpert und fand das einfach super interessant. Und das hat das irgendwie auch bei mir so die Reiselust geweckt, halt selbst irgendwie auch mal rauszugehen, wegzugehen. Und ich weiß nicht mehr genau, wie ich dann über Work and Travel gestolpert bin. Aber als es dann, also für mich war klar, es soll ein englischsprachiges Land gehen und Work and Travel, so Australien ist ja zum Beispiel total bekannt, aber da habe ich gesehen, dass es auch in Neuseeland das gibt und von Neuseeland hat mir meine Mutter mal vorgeschwärmt und deswegen war für mich relativ schnell klar, dass es Neuseeland wird.
Okay, sehr cool. Kathi, wie war das bei dir?
Ein bisschen anders. Also ich hatte eigentlich noch nie irgendwie den Traum oder den Wunsch gehabt, dass ich ins Ausland gehe. Konnte mir das auch früher gar nicht vorstellen. Und ich hatte dann, also mein Freund oder mein jetziger Freund, der ist damals nach Australien gegangen. Und ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Für mich war das so, okay, ja, mach, aber nee, never. Und ja, dann war das dann auch familiär, gab es dann ein paar Komplikationen in der Familie und sowas und dann war es irgendwie an einem Punkt, wo auch gegen Ende der Schule, wo ich dann gesagt habe, ich muss hier raus, ich will hier einfach nur weit weg, so weit wie es geht. Und dann war ich da auf verschiedenen Travel-Messen, wo es halt auch ums Ausland geht, was man machen kann, welche Optionen es gibt und bin da eben auf Work and Travel gestoßen und dann irgendwie auch auf Neuseeland daraufhin und dann habe ich mir gedacht, okay, mache ich das jetzt einfach mal. Hauptsache weit weg und ins Ausland.
So weit weg, wie es geht. Ja.
Sehr, sehr cool. Ich wollte gerade sagen, weit weg hat auf jeden Fall dann sehr gut geklappt. Ja, ist immer witzig, so finde ich manchmal rückblickend, wenn man so guckt, wie das dann so war, so die Entscheidungsfindung, wenn dann die Reise losgeht und wo soll es dann hingehen, dass das dann ja dann noch immer häufig irgendwie viel hin und her ist, aber dann jetzt rückblickend dann irgendwie alles so Sinn gemacht habt, ihr euch noch kennengelernt habt unterwegs und so. Und dann ging es im Sommer 2018 dann los oder wann war es genau?
Ja, genau, das war Sommer 2018 im August. Ich bin 2 Tage vor Sarah losgeflogen.
Ach, witzig.
Meine ich, und bin dann auch 2 Tage vor ihr angekommen. Aber wir kannten uns ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Und ja, somit haben wir eigentlich gleich viel Zeit in Neuseeland verbracht.
Ja, ziemlich genau. Ich bin, glaube ich, dann auch 2 Tage cool. Nach dir habe ich Neuseeland verlassen, glaube ich.
Ach, krass. Hattet ihr da schon irgendwie einen Plan, wie lange ihr unterwegs sein wollt? Oder war das so open-end-mäßig für euch?
Ich habe eigentlich gedacht, höchstens
ich auch.
Ein Jahr, nicht länger.
Hat nicht ganz geklappt.
Ja.
Nee.
Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe schon nach 4 Monaten oder so, nachdem ich in Neuseeland war, habe ich meinen Eltern schon gesagt, so, übrigens, ich glaube, es werden noch ein paar Monate länger. Ich glaube nicht, dass es bei einem Jahr bleibt. Und wir haben dann unser Visum in Neuseeland auch noch um 3 Monate verlängert. Also das normale Working Holiday Visum, das hat man für 12 Monate. Und wir haben es dann nochmal verlängern lassen um 3 Monate. Und ja, das haben wir halt dann voll ausgenutzt. Das heißt, wir waren insgesamt 15 Monate da. Und ja, sind dann noch ein bisschen was woanders gereist, bevor es dann wirklich nach Hause ging.
Bei mir war es nicht so ein bisschen anders. Ich hatte zwischendrin auch mal so eine kurze Phase nach 2 Monaten. Oh, ich komme vielleicht doch schon nach 7 Monaten nach Hause. Oder 8 Monaten. Und ja, Sarah, du hast mich da, glaube ich, auch inspiriert. Und dann.
Das wusste ich gar nicht.
Ja, doch, ganz gut. nee, und ich bereue es auch absolut nicht, dass ich das gemacht habe.
Glaube ich. Also wirklich eine mega, mega lange Zeit, wenn ich so überlege. Ich war jetzt 10 Monate unterwegs und ihr wart ja dann quasi 15 Monate und das dann noch in einem Land. Das ist ja wirklich, oder war jetzt komplett nur Neuseeland dann gewesen, oder?
Ja, 15 Monate in Neuseeland, genau. Und dann waren wir noch den ein oder anderen Monat woanders unterwegs. Also insgesamt so knapp 1,5 Jahre, ein bisschen weniger. Aber ja.
Okay. Ja, mega stark. Und hattet ihr dann schon, als es losging, dann, ich denke mal, dann hattet ihr das Arbeitsvisum irgendwie dann schon beantragt zu Hause, ein bisschen um die Bürokratie gekümmert, eingelesen und so. Wie war das dann, als ihr dann angekommen seid? Habt ihr schon im Vorfeld um Jobs gekümmert oder habt ihr das alles Freestyle irgendwie unterwegs gemacht?
Also wir haben das nicht alles selbst organisiert, sondern wir haben das beide mit einer Organisation gemacht. Einfach weil uns das damals beiden, glaube ich, ziemlich viel Sicherheit gegeben hat. Also ich hätte es mir damals selbst noch gar nicht zugetraut, das Ganze alles selbst zu organisieren. Auch wenn man dann eigentlich doch relativ viel selbst macht, aber halt eben mit Unterstützung. Von daher, ja, war das Ganze doch ein bisschen was angeleitet alles. Also ich zum Beispiel hatte auch einen Gruppenflug, Kathi ist alleine geflogen nach Neuseeland. Und so hatte man halt eben auch gleich vor Ort dann schon irgendwie Anschluss und ja, hat ein paar andere kennengelernt. Man steckte irgendwie dann mit anderen so im selben Boot und hat dann das alles irgendwie so erlebt und durchgemacht. Das war auf jeden Fall ganz spannend, die erste Zeit.
Okay, spannend. Und dann, wie lange hat es dann gedauert, bis ihr euch dann unterwegs kennengelernt habt? War das dann direkt irgendwie nach ein paar Tagen, ein paar Wochen oder hat das ein bisschen länger noch gedauert?
Nee, tatsächlich nicht. Sarah ist ja, wie gesagt, 2 Tage nach mir angekommen.
Ja.
Und wir waren im gleichen Hostel, weil wir die gleiche Partnerorganisation auch hatten. Mhm. Und darüber haben wir uns dann auch kennengelernt. Also eigentlich relativ nach 3 Tagen dann schon oder sowas.
Ja, 2 Tage maximal haben wir uns dann kennengelernt und haben halt dann Nummern ausgetauscht. Damals wusste noch keiner, was danach noch alles entsteht, wie viel Zeit wir dann tatsächlich noch zusammen verbringen würden.
Ja.
Es war dann eher Zufall, dass das dann nachher noch alles so gepasst hat. Denn wir haben dann, also in Auckland selbst, also der größten Stadt Neuseelands, wo die meisten ankommen, da haben wir dann ja die ersten Tage gemeinsam verbracht. Mehr oder weniger gemeinsam, waren ja noch andere Leute mit dabei. Und dann haben sich unsere Wege erstmal getrennt. Mhm.
Ah, okay. Also auch erstmal mega spannend, so dass ihr das quasi über oder teils dann eben über so eine Organisation irgendwie machen konntet. Wisst ihr noch, wie die hieß?
Also meine wirten 2 verschiedene. Meine hieß Active Abroad.
Und ich habe das mit Travelworks gemacht.
Okay. Also habe ich so noch nicht gehört. Ich dachte jetzt, wenn man Work and Travel macht, ist man da irgendwie auf sich gestellt und man muss sich da irgendwie selber drum kümmern. Aber macht ja irgendwie mega Sinn, so gerade wenn man irgendwie alleine erstmal nach der Schule irgendwie so längere Auslandsaufenthalt hat oder so, ich kenne es ja selber, dass man da noch ein bisschen so unsicher ist oder dann man eben schon ein paar Leute kennenlernt und ja krass, dass ihr euch dann so schnell dann schon kennengelernt habt und jetzt sitzen wir heute hier 7 Jahre später und quatschen über die Reise. Ja, verrückt auf jeden Fall. Und dann sagtet ihr, habt ihr euch dann kurzzeitig getrennt, wie ging es dann weiter für euch jeweils?
Ganz unterschiedlich, ja. Ganz unterschiedlich. Also ich hatte dann schon erstmal einen groben Plan oder einen festen Plan für den ersten Monat, weil ich auf eine Sprachschule gegangen bin. Weil Englisch war damals bei mir in der Schule einfach mal ein absolutes Hassfach. Und damit ich mich einfach mal ein bisschen eingewöhne, habe ich mir gedacht, okay, ich mache 1 Monat Sprachschule, wohne bei einer Gastfamilie in Wellington. und gehe dann dort zur Schule. Deswegen war für mich das Work-and-Travel-Programm noch nicht ja so präsent zu dem Zeitpunkt, sondern erst kam dann danach. Und Sarah hat halt gleich direkt mit ihrer Jobsuche
genau begonnen. Da dann losgelegt. Also du hast ja auch vorhin gefragt, ob wir uns schon vorher darum gekümmert haben. Nein, haben wir nicht. Ist tatsächlich auch relativ unüblich, dass man das vorher macht, weil macht halt irgendwie wenig Sinn, wenn man noch gar nicht so richtig vor Ort ist. Und teilweise wollen die dann auch, dass man mehr oder weniger sofort anfängt. Und wenn man halt dann noch nicht da ist oder erst in einem Monat kommt oder so, ist das ein bisschen schwierig. Ist nicht unmöglich. Es gibt auch Wege, das vorher zu machen. Aber uns wurde damals gesagt, nee, das macht man erst vor Ort und gut ist. Genau, und ich habe dann einen Job bekommen, einen Roofing-Job. Also ich habe gearbeitet und konnte dann im Gegenzug bei denen wohnen und habe halt eben Essen bekommen, also kein Gehalt. Und das war dann im Norden der Südinsel. Und ja, deswegen bin ich dann von Auckland spontan runtergeflogen auf die Südinsel. Und ja, habe da dann halt eben angefangen zu arbeiten. Und ich glaube, Katja hat gerade eben gar nicht gesagt, aber ihre Sprachschule war in Wellington. Und das ist ja auch im Süden der Nordinsel. Also waren wir da dann geografisch schon relativ nah aneinander. Und Kathi ist halt eben dann nach der Sprachschule auch auf die Südinsel runtergekommen.
Aber auch nur, weil ich dort einen Job gefunden habe. Ja.
Okay. Welchen Job hast du dann gefunden nach der Sprachschule, Kathi?
Ich habe in einem Hostel Roofing gemacht. Also das ist quasi, dass du in einem Hostel arbeitest gegen Unterkunft. Und wir haben noch ein bisschen Taschengeld dazu bekommen. Da arbeitet man dann so quasi 3 Stunden am Tag, entweder in der Rezeption oder im Cleaning-Bereich. Und genau, und dafür durftest du dann kostenlos dort wohnen. Das habe ich dann 1 Monat lang gemacht.
Okay. Ja, sehr cool. Und ich glaube, das war auch, habt ihr, glaube ich, auf eurem Podcast ja auch schon drüber gesprochen. Also ich glaube, das war auch die Folge, die ich damals das erste gehört habe, weil ich so dachte, wenn es für mich auf Weltreise geht, wollte ich das auch unbedingt dann mal machen. Oder so diese ganzen Freiwilligenarbeit in der Schule helfen, irgendwelche Projekte begleiten. Hat bisher irgendwie zeitlich alles noch nicht so ausgekommen, aber das werde ich auf jeden Fall jetzt in der zweiten Runde auch nochmal nachholen. Wie habt ihr die Jobs jeweils gefunden? Gibt es irgendwelche Portale über Kontakte in der Stadt selber? Oder wie läuft das?
Das ist komplett unterschiedlich. Also wir haben es teilweise über das Internet, also Backpackerboard heißt eine Seite zum Beispiel, wo es mehrere Jobs gibt. Man muss aber dazu sagen, dass es heute nicht mehr so viele gibt wie noch damals. Ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen schwerer geworden ist generell mit der Jobsuche, aber bei weitem nicht unmöglich. Also es gibt immer noch genug Jobs und Möglichkeiten, was zu finden. Genau, und dann war es auch einmal über Facebook habe ich einen Job bekommen oder halt einfach vor Ort hingehen, nachfragen, ob die jemanden besuchen brauchen und so hat man auch Jobs bekommen. Also ich hatte insgesamt 7 verschiedene Jobs, muss man vielleicht mal dazu sagen.
Ach, krass.
Und es ist dann auch die Möglichkeit, dass du, es gibt sogenannte Working Hostels, wo du dann eben wohnst und die vermitteln dich dann mit Arbeitgebern. Aber dafür musst du halt in diesem Hostel wohnen. Und so kommst du dann auch eigentlich relativ gut an den Job.
Okay, habe ich so auch noch nicht gehört. Working Hostel. Also stell mir das dann quasi so vor, dass du da dich quasi einfach für die da einquartierst und dann mit denen da vor Ort dann sprichst in dem Hostel und die dich dann vermitteln?
Ja.
Genau.
Okay.
Ist halt ganz cool.
Okay, dann merke ich mir auf jeden Fall schon mal.
Ist halt ganz cool, wenn man andere Backpacker irgendwie kennenlernen möchte und mit denen was machen möchte. Ist jetzt weniger geeignet, glaube ich, um Land und Leute kennenzulernen, weil man dann halt eben in einem Hostel ist mit ganz vielen anderen Backpackern. Und mit denen arbeitet man dann auch gemeinsam in der Regel. Also es war schon so, dass bei uns fast das ganze Hostel irgendwann bei einem Arbeitgeber gearbeitet hat. Also so lebt und arbeitet man irgendwie gemeinsam, was dann natürlich auch eine schöne Community im Endeffekt dann ist, wo man viele Gleichgesinnte findet. Also ist auf jeden Fall eine coole Möglichkeit, aber es ist halt, wie gesagt, nicht das Beste, wenn man jetzt unbedingt Land und Leute kennenlernen möchte.
Ich bin jetzt ja gerade auch noch auf der Suche, wenn es jetzt für mich ein Nest von Australien geht, da eben nach einem Job mich schon ein bisschen umzugucken. Ich habe eben auch schon einen Kumpel angeschrieben, den ich auf meiner Reise kennengelernt habe, dass der sich schon mal umhört, der ist ja jetzt schon seit 2 Jahren. Und jetzt beginnt ja auch Ende August also die Ernte, dass ich da irgendwie auf der Farm mithelfen kann, war die Überlegung. Und online habe ich jetzt auch schon viele Jobs gefunden, aber das dann auch immer, wie du schon meintest, Sarah, quasi kannst du morgen anfangen. So, deswegen jetzt irgendwie im Voraus quasi da irgendwas vorzubereiten, ist dann irgendwie doch ein bisschen schwieriger. Aber so, wenn man dann quasi vor Ort ist, dann, wie ihr jetzt meinte, da ins Hostel geht zum Beispiel, so die Leute kennenlernt und dann mit denen dann quasi auch arbeitet, stellt mir auf jeden Fall sehr, sehr witzig vor. Was würdet ihr jetzt so rückblickend sagen? Sarah, du sagtest jetzt gerade, du hattest, glaube ich, ja 7 Jobs gemacht. Wie Oder was ist so eure Empfehlung, um am besten einen Job zu finden?
Freundlich sein, lächeln. Ich muss sagen, so einen richtigen Tipp. Es war halt damals einfach super einfach. Also da war eine Stellenausschreibung, die haben gesagt, hier, wir brauchen XY, oder jemand, der uns hier hilft zu putzen, zu ernten. Und dann haben wir geschrieben, ja, wir sind zwei Personen, wir hätten Zeit, wir können sofort anfangen oder ab wann können wir anfangen? Und dann haben die gesagt, ja, passt. Also ich hatte schon eher das Gefühl, dass es ein bisschen mehr First Come, First Serve war. Also das war bei uns damals wirklich sehr einfach. Aber man muss dazu sagen, es waren natürlich auch einfache Jobs. Also die Jobs, die wir hauptsächlich hatten, da muss man halt nichts groß für können. Also wir haben zum Beispiel Trauben geerntet, da läufst du halt rum und schneidest die Trauben ab, musst halt einmal kurz gucken, ob die jetzt nicht super verschimmelt sind. Aber das ist jetzt keine schwere Arbeit. Da musst du, dir wird dir das 2 Minuten gezeigt, Maximum, und dann kannst du das halt machen. Wenn man da natürlich etwas machen möchte, was ein bisschen was anspruchsvoller ist, wie jetzt zum Beispiel, sagen wir, Kellnern oder sowas, wo du auch ein bisschen was mehr.
Oder auch bei mir. Ich habe doch mal in der Bäckerei so ein Probearbeiten gemacht. Das war dann Probearbeiten, die haben sich dann nie wieder gemeldet. Weil da achten sie halt dann auch wieder auf irgendwie Sprache und wie man sich halt präsentiert.
Genau, wie gepflegt man aussieht.
Und da ist es halt dann schon auch nicht ganz so einfach, schon machbar auf jeden Fall. Es ist nicht schwer oder so, aber man muss halt manchmal vielleicht auch gewisse Voraussetzungen mitbringen.
Ja, nachvollziehbar. Ich könnte mir auch vorstellen, gerade wenn man so wirklich einen, ich nenne es mal einen vollwertigen Job machen möchte, dann irgendwo im Büro oder irgendwo im Laden, dass man da wirklich ja dann nochmal so ein bisschen professionelleres Englisch von den Vokabeln ja auch einfach können muss. Ja, stellen mir dann auch nochmal ein bisschen schwieriger vor oder dann natürlich nochmal ein anderes
Level. Es ist definitiv schwieriger, weil man ja auch mehr, also die müssen ja auch mehr Zeit aufwenden, um dich einzulernen. Und gerade wenn man halt eben nach dem Abi kommt, wie das die meisten halt eben machen, hat man ja noch nichts großartig gelernt. Deswegen ist es schon sehr untypisch eigentlich für Backpacker, dass man dann in einen richtigen Beruf, ne, halt eben dann reingeht.
Ja.
Vor allem arbeitet man ja auch oft nicht so lange. Also die meisten arbeiten einen Monat oder 2 Wochen, dann kündigen sie wieder und dann macht, oder es lohnt sich halt auch für die Arbeitgeber dann nicht, jemanden so richtig einzulernen. Also es gibt schon auch Stellenanzeigen, wo sie dann schon sagen, mindestens 6 Monate oder 3 Monate, damit sich das halt für die auch einfach lohnt. Aber es gibt halt gerade so Farmjobs und solche Sachen, die sind halt dann auch oft einfach unbegrenzt. Und dann gehen manche auch nach dem ersten Tag wieder oder nach einer Woche oder so.
Okay.
Ja.
Wie war das dann bei euch so gewesen? Oder Frage noch eben davor, Kathi, wie viele Jobs hattest du dann in der Zeit gemacht, als du da warst?
Jetzt muss ich kurz zählen. 4, 5 ungefähr.
Okay. Und wie lang war quasi der kürzeste Job bei euch beiden dann wieder? Und wie lang wart ihr das längste in den Jobs gewesen? Wart ihr dann nochmal irgendwo, weiß ich nicht, 3, 4 Monate oder... Wie war da so die Range quasi bei euren Jobs?
Also ich glaube, der kürzeste war bei mir 1 Monat. Oder ich glaube, bei dir
Ich glaube, das waren 3 Wochen bei uns bei der Weinlese. Also meinetwegen auch 1 Monat, ne? Aber das war so das kürzeste. Und das längste bei mir waren 4,5 Monate in Kaikoura. Da hatte ich 2 Jobs gleichzeitig.
Krass.
Da habe ich dann vormittags geputzt in einem Motel und nachmittags abends habe ich dann in so einem Kiosk gearbeitet, praktisch.
Okay, krass. Kathi, war das bei dir dann der längste Job, den du dann hattest? Weißt du das noch?
Ich meine, das waren so 3 Monate damals, so ganz kurze Unterbrechung, aber da haben wir in einem Apple Packhaus gearbeitet und danach ging es dann weiter auf eine Apfelplantage. Ja.
Mhm.
Und das war so, wir hatten, glaube ich, 2 Wochen Pause dazwischen ungefähr, aber das war am gleichen Ort und dann ging es da eigentlich direkt weiter.
Okay, krass. Aber ich kriege jetzt gerade so den Eindruck, also wie das auch eben beschreibt, es gibt ja wirklich dann eine wirklich bunte Vielfalt an Jobmöglichkeiten. Also irgendwo auf der Farm, irgendwo im Kiosk, irgendwo putzen. Spannend auf jeden Fall. Und als ihr dann beide jetzt meintet, der Weinjob oder auf der Weinplantage die 3 oder 4 Wochen, hat es euch einfach nicht gefallen? Oder ich kann mir vorstellen, dass es ja sicher sehr anstrengend war, oder?
Also Ich glaube, das war so mit der Job, den ich auch am wenigsten mochte. Es war gar nicht großartig schlimm. Aber was ich halt nervig fand, wir haben halt im Auto gewohnt damals, können wir vielleicht auch noch gleich drüber sprechen. Und es war halt einfach, es war im Herbst, wir waren auf der Südinsel und es war teilweise super kalt. Und wir hatten auch immer Handschuhe an, wenn wir das gemacht haben. Aber morgens war halt dann teilweise noch alles so gefroren. Und mal ganz abgesehen davon, dass man im Auto geschlafen hat und sich da irgendwie umziehen musste bei irgendwie knapp 0 Grad, kam zum Glück nicht so häufig vor, dass es wirklich so kalt war, aber dann waren halt die ganzen Früchte noch so feucht und es war halt kalt und der ganze Handschuh ist dann auch nass geworden, dann sind gefühlt die Hände abgefroren. Ja, das fand ich nicht so cool an dem Job, aber der hauptsächliche Grund, weshalb wir nur so kurz da waren, ist, dass wir einfach darauf gewartet haben, dass eine Brücke wieder hergerichtet wird, weil es nämlich eine große Flut gab und dann ist die Brücke kaputt gegangen und der Umweg wäre riesig gewesen. Und dachten wir so, okay, komm, wir haben eh Zeit und dann haben wir uns einfach spontan da einen Job gesucht und haben halt eben darauf gewartet, dass die Brücke halt repariert wurde.
Okay. Ja, krass. Also das klingt auch, wie das jetzt beschreibt, als ihr dann, ihr habt da im Auto geschlafen und kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen auf jeden Fall. Und dann habt ihr da irgendwo auf dem Weinberg mitgearbeitet, habt gerade erst irgendwie Abi gemacht und jetzt seid da irgendwie in Job Nummer 3 oder so in Neuseeland am Arbeiten. Klingt auf jeden Fall genau wie so dieser Traum vom Backpacken nach der Schulzeit. So, also klingt auf jeden Fall sehr, sehr cool. Um da nochmal einmal, wollte ich ganz gerne nochmal ansprechen, wisst ihr noch ungefähr, wie breit das Spektrum war, was ihr da so verdient habt? Also ihr sagtet ja, glaube ich, auch so ein paar Jobs oder das Roofing war ja dann kostenlos quasi für Unterkunft und Verpflegung. Aber wie ist so die Bezahlung in Neuseeland?
Mindestlohn. Also es gibt auch in Neuseeland einen Mindestlohn. Ich weiß gerade nicht, wie der aktuell ist. Ich weiß noch, als ich das letzte Mal geguckt habe, war der sehr ähnlich zum deutschen Mindestlohn. Umrechnen.
Und früher war der höher als in Deutschland.
Genau.
Ja, also damals war der Mindestlohn höher als in Deutschland. Und ich meine, er lag so bei 16 Dollar, als wir damals
angefangen haben.
Und ist dann auf 18 oder so mal hochgegangen, circa. Ich habe nur einmal, als ich in der Küche gearbeitet habe, habe ich dann auch mal 21 Dollar bekommen. Das weiß ich noch. Da war ich dann richtig happy, weil es mehr ist.
Ja, im Kiosk habe ich dann auch mal irgendwie 1 Dollar mehr pro Stunde bekommen als der Mindestlohn. Aber das war es dann auch. Also Mindestlohn ist da schon das Normale.
Okay. Ja, ich habe jetzt gerade mal im Parallel.
Bei den einfachen Jobs.
Ja, klar. Ich habe jetzt mal im Parallel geguckt. Also jetzt der Mindestlohn ist seit letztem Jahr 23,15 Dollar. Ich weiß jetzt nur nicht, wisst ihr noch, wie die Umrechnung ist? Neuseeland-Dollar zu Euro?
Ungefähr 2/3. Also quasi ein Drittel abziehen und dann hat man's.
Ja. Ja, also dann irgendwie 15, 16 Euro. Ja, okay. Ja, ist klar, also für die Einsteigerjobs, dass das natürlich irgendwie günstiger bezahlt wird. Ich hatte jetzt auch schon mehrfach überlegt, als ich dann nochmal aufbrechen wollte, geht's jetzt nach Australien oder geht's nach Neuseeland? Da hatte ich jetzt eben auch so mehrfach irgendwie eher gehört, dass so die Bezahlung, glaube ich, in Australien noch so ein bisschen besser ist. Aber ja, spannender Eindruck auf jeden Fall. Und wie lange war dann immer so Pause zwischen den Jobs bei euch? Seid ihr dann auch zwischendurch immer mal ein bisschen gereist? Oder wie habt ihr das dann quasi mit Arbeiten und Reisen dann kombiniert?
Eigentlich immer unterschiedlich. Also ich habe zwischenzeitlich dann mal, also meine Mama kam dann auch mal zu Besuch, da sind wir dann mal gereist und dann bin ich mit Sarah losgezogen für ein paar Monate, zwei Monate und dann haben wir wieder ziemlich lange gearbeitet. Es ist eher mehr Arbeit als Reisen, aber wir haben uns halt dann auch wirklich nach der Arbeit dann nicht nur eine Woche freigenommen oder so oder zwei, sondern dann auch wirklich und sind dann einmal die ganze Insel umfahren jeweils und
ja, genau. Ich glaube, das ist super individuell. Wir haben halt auch mehr gearbeitet, aber es gibt auch genug Leute, die mehr reisen als arbeiten. Also das kann jeder für sich ein bisschen was entscheiden, auch wie viel man quasi die Reisekasse aufstocken möchte oder nicht. Gibt Leute, die immer so ein bisschen was am Bärminimum leben und dann, wenn die Kasse leer ist, dann gehen sie wieder arbeiten. Wir haben da schon eher ein bisschen was vorausgeplant, sage ich jetzt mal.
Und wie sind dann da so die Lebenshaltungskosten, wenn man vor Ort ist? Je nachdem, ob man vielleicht eine Unterkunft oder Verpflegung halt gestellt kriegt oder halt nur, weil sie neben Hostel schläft, halt normal arbeitet, hat man da die gute oder so eine gute Möglichkeit, irgendwie dann auch noch nebenbei was zu sparen? Wie habt ihr das so empfunden?
Ich muss sagen, ich fand es ganz lustig, als ich da damals gearbeitet habe. Es waren dann nur 6 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche ungefähr. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, was machen denn die ganzen Leute mit ihrem Geld, die jetzt Vollzeit arbeiten und so. Also weil man verdient so viel und hat irgendwie kaum Möglichkeiten, es auszugeben. Ich meine, klar, ich als Backpackerin in einem günstigen Backpacker-Hostel.
Und du
ja, genau. Ich habe halt jetzt nicht mein Geld für Alkohol oder sowas ausgegeben, was auch sehr viele tatsächlich machen. Also ist nämlich auch relativ teuer in Neuseeland. Und also ich finde, man konnte echt gut sparen. Also man hat ein paar Wochen gearbeitet, halt eine günstige Unterkunft dann gehabt. Hin und wieder hat man vielleicht auch einfach mal ein bisschen was Glück. Aber die Hostels haben, also Hostels an sich sind relativ teuer in Neuseeland. Aber es gibt halt eben diese Working Hostels, okay, wo man dann eben auch so wöchentliche Raten hat, die man dann zahlen kann. Und das ist dann wieder günstiger auf den Tag gerechnet.
Okay. Kathi, wie hast du das so empfunden? Würdest du das auch so unterschreiben? Oder wie war so dein Eindruck von Sparen und Lebenshaltungskosten, wenn du also vor Ort warst?
Ähnlich wie Sarah eigentlich auch sagt, also ich war nicht ganz so sparsam wie Sarah, ich habe ein bisschen mehr Geld ausgegeben und auch weniger gearbeitet in Summe, aber wir haben auch viel im Auto geschlafen und dadurch, dass wir im Auto geschlafen haben, haben wir uns die Unterkunft gespart und das ist halt auch ein Riesenfaktor, der halt auch mit einfließt, finde ich. Und wir hatten auch Glück, dass wir auch bei einer Gastfamilie für eine lange Zeit untergekommen sind, die auch nicht viel Geld verlangt hat in der Woche. Und also das waren ungefähr, ich glaube, 2 Hostelnächte für eine Woche, was er da bezahlt
hat. Ja,
ungefähr im Vergleich. Und das sind halt auch so Punkte, wo du dir einiges an Geld sparst.
Ja, da war ich auch richtig dankbar drum.
Okay, ja, anscheinend.
Ja.
Glaube ich. Und irgendwie so, wenn man ja unterwegs ist, so jetzt habe ich auch so auf der Weltreise gelernt, je länger man unterwegs ist oder ich kam jetzt so nach Hause nach der Weltreise, irgendwie alles hat geklappt und jetzt hat man irgendwie so eine, weiß ich nicht, nächste so eine mögliche Einstellung, irgendwie alles klappt und ich gehe jetzt einfach nochmal los und ja, irgendwie fügt ihr am Ende schon irgendwie alles und wie ihr jetzt halt auch meinte, dann ergibt sich was mit der Gastfamilie oder man findet ein gutes Angebot. Aber dann steigen wir doch gerne mal ein bisschen mehr im Detail ein, dann eben beim Stichwort Auto und Autokauf. War das von vornherein irgendwie der Plan oder hat sich das dann irgendwie unterwegs entwickelt? Wie war das bei euch? Ich sehe schon schüttelnde Köpfe.
Ja, machst du gerne.
Soll ich anfangen?
Gerne.
Also bei mir war das ja, ganz spontan, Hals über Kopf.
Wie alles bei dir?
Gestürzt, ein Auto gekauft. Ja. ich hatte davon eigentlich gar keine Ahnung. Also ich habe mich ja grundsätzlich, da ist Sarah ja ein bisschen anders gewesen, schon vorab, vor der Reise. Die hat sich ja ein bisschen mehr informiert, was man machen kann, wie das läuft und so. Ich hatte ja gar keine Ahnung von irgendwas. Und bin dann da angekommen und als ich dann meinen ersten Job in einem Hostel hatte, habe ich halt eine mega coole Gruppe an Leuten kennengelernt, mit denen ich da gearbeitet habe. Und die hatten eigentlich alle ein Auto oder fast alle. Und dann dachte ich mir so, ja, ich brauche jetzt auch eins. Und habe dann einfach von heute auf morgen Auto gekauft, wo ich dann auch erstmal nicht mal so das Geld in bar da hatte, sondern da mussten die anderen dann erst so was leihen und so. Also es ist so ein bisschen drunter und drüber gegangen.
Ah, witzig.
Aber dann hatte ich plötzlich ein Auto. Aber ich habe es halt auch einfach nicht mal überlegt gekauft und auch nicht irgendwie mit einem Bett innen drin oder sowas. Und ich habe mir einfach ein Auto gekauft, weil ich dachte, ich brauche es jetzt.
Wenn man in Neuseeland ist, braucht man halt ein Auto. Ja, nicht schlecht. Und
ja.
Weißt du noch, was das für ein Auto war? Wie viel das gekostet hat dann?
Ja, ich habe damals 2000 Dollar bezahlt, also es war auch ein altes Auto und es war ein Nissan. Welches Modell? Keine Ahnung. Ich weiß, dass er von 1998 war, also wirklich ein altes Auto und es war ziemlich groß. Sarah hat immer gemeint, dass es
ja, das hat sich auch, wenn man da drin saß und damit mal gefahren ist, das hat sich angefühlt wie ein Bus. Ich weiß auch nicht.
Ja, optimal.
Ich fand das Auto toll. Aber man kann sagen, man kann sich so vorstellen, wenn man hinten, also es waren 7 Sitzer und wenn man die Rückbank umgelegt hat, dann konntest du dich tatsächlich, also ich bin 1,70, 72 groß, ich konnte mich gerade hinlegen, ohne dass ich die vorderen Sitzplätze umlegen muss. Also ich konnte
ja,
mich wirklich da komplett reinlegen. Es war schon, groß.
Ja, nicht schlecht. Ja. Und dann wurde quasi einfach mal einmal so ein bisschen das Auto, ja nicht groß umgebaut, aber dann irgendwie noch Decke, Kissen gekauft und dann ging es quasi los.
Genau, also meine Vorbesitzer, die hatten auch schon eine Isomatte drin, die haben auch im Auto geschlafen, weil es halt eben auch so geräumig war. Und das habe ich dann genauso gemacht. Und dann habe ich mich da halt wie zu Hause gefühlt. Und das Gute war, dass die Sitze auch sehr weich waren. Also das fand ich mega, dass da das auch nicht zu hart war, dass du da eigentlich echt gut drin schlafen konntest.
Okay, perfekt. Und Sarah, bei dir, wie war das dann bei dir gewesen?
Ich hatte auch am Anfang gar nicht vor, mir ein Auto zu kaufen. Also einfach, weil ich hatte halt nie so groß die Ahnung von Autos. Und ich hatte irgendwie richtig viel Schiss, dass mein ganzes Geld irgendwie weggeht, dass ich das alles ausgebe und danach ohne irgendwas dastehe. Ich bin tatsächlich auch im Supermarkt. Ich bin da Ewigkeiten rumgelaufen, um zu gucken, ob ich doch nicht noch irgendeine günstigere Mahlzeit irgendwie finde. So das erste Mal, ich dann im Supermarkt war und so. Und deswegen war ein Autokauf für mich einfach gar keine Option. Obwohl ich natürlich wusste, dass es eigentlich wahrscheinlich ganz geil ist, mit dem Auto zu reisen. Und dann habe ich auf Facebook eine Deutsche gesehen, die dann halt eben einen Post geschrieben hat, in dem sie gesagt hat, hier, ich habe ein Auto, ich reise jetzt um die Südinsel, hat jemand Bock mitzukommen, ich habe doch einen Platz frei. Und da habe ich ihr halt eben geschrieben und habe gesagt, hier, ich könnte ja in der und der Zeit, ich muss aber nur bis dahin, weil ich da dann einen Job habe. Und dann hat die gesagt, ja cool, machen wir. Und dann habe ich 2,5 Wochen mit ihr, bin ich dann im Auto mit. Und ich habe es absolut geliebt. Ich fand's so geil, dass ich dann gesagt habe, okay, scheiße, ich will auch ein Auto. Und dann habe ich halt eben angefangen, dafür zu sparen.
Ja, perfekt. Und hast es dann auch irgendwie über... wo hast du das dann gefunden? Irgendwie bist du einfach zum, weiß nicht, hast du jemanden im Hostel kennengelernt? War das irgendwie online?
Facebook.
Wie war das?
Es gibt ganz viele Facebook-Gruppen, generell für Neuseeland und fürs Reisen und so. Es gibt halt eben auch spezielle Gruppen, wo man dann halt eben Autos kaufen und verkaufen kann. Und darüber habe ich dann meins damals gefunden. Und ja, bin erstmal Probe gefahren und so. Und ja, meins hat ein bisschen was mehr gekostet. Das waren dann 3.500 Neuseeland-Dollar damals. Es war allerdings auch im Verhältnis zu anderen Backpackern oder so ein Ticken neuer.
Okay.
Ja.
Und dann ging es quasi, seid ihr dann gemeinsam irgendwie gefahren oder seid ihr dann separat gefahren? Und ich habe schon gehört, ihr seid ja dann irgendwie beide Nord- und Südinsel mal umrundet oder fast komplett rumgefahren. Habt ihr das dann gemeinsam gemacht oder wie ging es dann jeweils bei euch mit dem eigenen Auto in Neuseeland dann weiter?
Also bei uns war das eigentlich auch nicht ausgemacht, dass wir gemeinsam fahren. Und das war dann eigentlich auch nur per Zufall, weil wir haben ja dann zusammen gewohnt bei der Gastfamilie. Und deswegen haben wir uns da, in der Zeit haben wir uns extrem gut angefreundet. Aber ich bin dann wieder zurück zu meinem ersten Job, zu dem Ort und habe da wieder gearbeitet. Und ja, und dann war meine Mama da und dann ist aber Sarah nicht weitergekommen, weil eigentlich wollte ich schon viel weiter sein beim Reisen und ist dann einer anderen Freundin ja festgesessen, in Anführungsstrichen. Und dann hat sich das zeitlich richtig gut ergeben. Dann habe ich sie eingeholt und dann sind wir gemeinsam losgezogen.
Ja. Voll cool. Wie lange seid ihr dann noch gemeinsam dann, als ihr euch dann wieder getroffen habt? Weißt du dann noch, wie lange ihr dann gemeinsam noch gefahren seid mit euren Autos?
Eigentlich bis zum Ende.
Ah, krass.
Wir waren eigentlich die ganze Zeit zusammen. Nur ganz am Ende, den letzten Monat, waren wir dann wieder auseinander. Da ist Sarah auf der Nordinsel geblieben und ich bin dann wieder zurück auf die Südinsel. Aber wir haben uns dann am Ende auch wieder in Auckland getroffen. Und ja, aber sonst waren wir ab dem Zeitpunkt, wo wir die Südinsel bereist sind, eigentlich die ganze Zeit zusammen.
Okay, wie lang war der Zeitraum dann? Über wie viele Monate sprechen wir da?
Januar oder war das Februar schon? Februar, Ende Februar, glaube ich.
Knapp 10 Monate, also 9 Monate, 8 Monate bestimmt.
Okay.
Ja.
Okay, also dann doch lange Zeit auf jeden Fall, sehr cool. Und Sarah, wie war das dann bei dir, als es dann mit dem Auto losging, dann auch erstmal, denke ich mal, alleine gestartet, bis ihr euch dann gemeinsam, denke ich, getroffen habt und dann ja weitergefahren seid, oder?
Ja, also ich war zwischendurch noch mit einer anderen Freundin kurz unterwegs, auch so für 2 Wochen ungefähr, die habe ich dann in meinem Auto mitgenommen, weil das Gute war, dass ich halt eben nicht einfach nur die Rücksitze umklappen musste, um da zu schlafen, sondern ich hatte tatsächlich so ein Bett bei mir drin praktisch und dann unter dem Bett war halt ganz viel Stauraum. Das heißt, bei mir konnten halt dann eben easy 2 Leute drin schlafen und genau, da habe ich dann noch eine Freundin am Anfang mitgenommen und als die dann weg war und ich mit Kathi weiter bin, habe ich selbst dann halt eben auf Facebook geschrieben, so hey, ich habe noch einen Platz frei, hat nicht jemand Bock mitzukommen? Und ja, da hat auch noch eine andere Liebe gemeldet und die haben wir dann halt eben auch mitgenommen. So sind wir dann erstmal zu dritt, also mit 2 Autos, aber zu dritt dann halt eben weitergefahren. Und genau, aber irgendwann ist sie dann halt auch raus und an ihrer Station angekommen, wo sie dann halt eben noch, weiß nicht, gearbeitet hat oder sowas. Und dann sind Kathi und ich zu zweit weiter.
Ja, sehr, sehr cool. Und wenn ihr dann wirklich ja so lange und dann gerade mit dem Auto unterwegs seid, habt ihr ja auch wirklich viel von dem Land gesehen. Was waren so, würdet ihr sagen, eure Highlights? Also das kann man ja, glaube ich, kaum auf so ein paar wenige beziffern, aber jetzt so rückblickend, was ist so am meisten vielleicht auch in Erinnerung geblieben von eurer Zeit?
Also bei mir glaube ich tatsächlich, also von landschaftlich und so vom Land an sich würde ich sagen Mount Cook. Also das fand ich mega cool da. Einfach die Aussicht und den Gletscher, den Helikopterflug, den wir damals gemacht haben. Ansonsten, wenn es jetzt wirklich um die Zeit in Neuseeland geht, es ist für mich, Sarah, ich habe dich echt total lieb, aber du weißt es.
Keine Sorge.
Es ist für mich die Zeit in Picton damals, weil ich da einfach so unfassbar tolle Menschen kennengelernt habe, mit denen ich einfach so eine unglaublich tolle Zeit hatte, über Wochen, Monate hinweg. Und ich immer wieder, ich glaube, ich bin 4-mal zu dem Ort zurückgekehrt oder so. Mindestens. Auch letztes Jahr, wo ich jetzt wieder über Silvester dort war, war ich auch wieder dort an dem Ort, weil da halt immer noch meine Freunde oder ein paar Freunde wohnen. Und das war einfach so die beste Zeit, die ich dort hatte.
Ah, okay, cool. Wie hieß der Ort jetzt mal? Ich habe das gerade nicht akustisch ganz verstanden.
Picton, das ist quasi, wenn du von der Nordinsel auf die Südinsel mit der Fähre fährst, dann kommst du in Picton an.
Okay.
Und es ist so ein Durchfahrtsort, nicht so groß. Hm. Viele fahren da einfach nur durch wegen der Fähre, weil du halt dahin musst. Aber ich finde den, ich habe mich da einfach zu Hause gefühlt. Das war einfach für mich so, ja, ein Wohlfühlort.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Sarah, wie war das bei dir mit den Highlights auf eurem Roadtrip oder in Neuseeland allgemein?
Also, man muss dazu sagen, dass Neuseeland unfassbar abwechslungsreiche Natur hat. Also, es gibt wirklich viele schöne Orte, sowohl auf der Nord- als auch auf der Südinsel. Aber ich glaube, mein liebster Ort ist die Südinsel auf jeden Fall und so Bereich, ja, ab Mount Cook abwärts, also Mount Cook, Wanaka, Queenstown, Fiordland, so die Region finde ich wunderschön. Und ja, Highlight war natürlich auch der Helikopterflug und das Schwimmen mit Delfinen. Das fand ich auch richtig, richtig cool. Das stand auch schon vor auf meiner Bucketlist. Ich wusste, dass man das da machen kann. In Kaikoura, um genau zu sein, ist auch ein Ort auf der Südinsel. Ich habe tatsächlich, deswegen habe ich mich auch super gefreut. Also dieser Ort stand schon vor meiner Reise recht weit oben auf der Bucketlist. Wegen eben den Delfinen, mit dem man da schwimmen kann. Und dann habe ich ja auch einen Job da bekommen. Das ist der Ort, wo ich dann eben so lange gearbeitet habe. Und den Ort finde ich auch wunderschön. Also klar, die Stadt an sich, ja, jein, ist jetzt nicht die schönste, wobei ich war jetzt vor kurzem nochmal in Neuseeland und es gibt auch ein paar Street Art, es hat sich so ein bisschen so ein kleiner Surfer-Vibe dort irgendwie entwickelt, habe ich das Gefühl. Und ich finde es halt eben wunderschön, weil es ist direkt am Meer und du hast da halt eine unfassbar krasse Natur, also gibt's Wale, Delfine, alles mögliche schwimmt da in diesem Meer rum, aber du hast halt trotzdem noch die Berge direkt daneben. Also es ist halt ein echt cooler Kontrast, wenn du da am Meer stehst und dann die schneebedeckten Berge siehst. Im Sommer nicht, die sind sie nicht mehr schneebedeckt. Aber ja, ansonsten, ich mag den Ort. Ich finde, das ist ein sehr, sehr, sehr schöner Ort, eine sehr schöne Kulisse.
Okay, ja, klingt wirklich auch mega. Man hat das Wasser, man hat die Berge, wirklich eine schöne bunte Mischung, sehr, sehr cool. Und dann, als ihr dann euch so, oder eine Frage an der Stelle, und das habe ich mich vorhin nochmal gefragt, weil so mit Neuseeland hatte ich so bisher wenig Kontakt. Klar, über euren Podcast habe ich ein paar Folgen gehört oder so mal von anderen halt. Aber gibt es irgendwie einen Unterschied zwischen Nord- und Südinsel, sei es klimatisch oder von der Natur her? Wie unterscheiden die sich? Wie würdet ihr das beschreiben?
Also, um ganz klar auszudrücken, oder ja, Kontrast ist, die Nordinsel ist definitiv grüner, viel grüner. Viel mehr Leben, also da wohnen auch die meisten Neuseeländer. Auf der Südinsel hast du ja viel einfach, schaut aus wie so ein bisschen nicht Wüste, aber ein bisschen trocken, felsig, ja, und auch weniger Leute. Also du fährst manchmal einfach nur Kilometer auf den Straßen, ohne dass irgendwas kommt, außer Schafe und vielleicht ein paar Autos hingegen. genau, und ja, Sarah, willst du noch was ergänzen?
Ich glaube, man kann es ganz gut damit zusammenfassen, dass in Auckland, also der größten Stadt, die auf der Nordinsel liegt, mehr Menschen leben als auf der gesamten Südinsel. Und deswegen ist, ich finde die Natur auf der Südinsel definitiv abwechslungsreicher. Aber die Nordinsel hat halt diese vielen grünen Hügel, die Kathi auch gerade eben beschrieben hat. Genau.
Okay, ja, merke ich mir auf jeden Fall sehr gut. Und als es dann quasi dem Ende entgegenging, so bezüglich Autoverkauf, wie hat das so geklappt?
Easy.
Ja, also da geht es auf jeden Fall immer jemand, den man findet, wie hat das dann bei euch geklappt, einen Käufer zu finden?
Ja, es muss man, also ich meine, mein Auto war halt auch ein gutes Auto, deswegen war das dann jetzt nicht so schwierig. Ich habe jetzt keinen exorbitant hohen Preis verlangt. Und dann findet man halt eben auch was. Man muss aber natürlich ganz klar sagen, dass das auch sehr saisonabhängig ist. Also natürlich so im Frühling fängt so langsam die Saison an und dann kommen sehr viele halt eben nach Neuseeland. Also das ist dann halt September, also August, September ungefähr. Dann ist, also die Jahreszeiten sind da ja umgedreht. da kommen halt super viele dahin. Das heißt, jetzt, da sind die Preise der Autos sehr hoch. Das heißt, da kann man, wenn man ein Auto kauft, dann ist es eher schlecht, weil die Preise sehr teuer sind. Wenn man es verkauft, ist es natürlich gut, weil halt eben die Nachfrage so hoch ist. Wenn du aber das da, wenn du dein Auto aber im Herbst, also quasi so Off-Season, Winter verkaufen möchtest, dann kriegst du nicht mehr so viel für das Auto, weil halt eben nicht mehr so viel Nachfrage da ist.
Und wo habt ihr dann den neuen Käufer quasi gefunden? War das dann online? War das im Hostel? Wie hat das jeweils geklappt?
Online.
Facebook.
Naja,
Facebook.
Bei uns beiden.
Perfekt. Merken wir uns.
Für alles in Neuseeland, Facebook.
Ja, alles Facebook nutzen, perfekt. Und dann war quasi, ihr seid dann einmal komplett rumgereist, Auto dann irgendwann wieder verkauft und ging es dann auch zeitnah dann wieder, habt ihr dann Neuseeland verlassen oder was habt ihr dann noch zum Ende dann ohne Auto gemacht?
Wir haben einfach noch ein bisschen was gearbeitet.
Also, ja, ich habe dann mein Auto auch noch vor dir verkauft, Sarah. Und ich bin dann erstmal mit Sarah auch mitgefahren, weil wir dann auch gesagt haben, zwei Autos, zwei Personen macht keinen Sinn. Und ich ja dann sowieso nur Probleme mit meinem Auto am Ende hatte und ich es dann einfach noch losrennen wollte, hat sich das dann ganz gut ergeben und dann einfach noch gearbeitet und dann halt die Busse genutzt, die es dort gibt. Genau.
Okay. Da eben ergänzend zwei kurze Fragen, weil das hatte ich gerade auch schon überlegt, aber hast du jetzt ja irgendwie damit schon ein bisschen angedeutet, also Auto hat dann unterwegs ein bisschen Probleme gemacht, gut, der war ja dann auch schon, was war der, 20 Jahre alt oder so, aber dann irgendwo liegen geblieben oder was ist dann passiert gewesen?
Zum Glück das nicht, aber fast, also er hatte, die haben den Computer mal angeschlossen, weil immer diese Kontrollleuchte geleuchtet hatte, immer wieder mal. Einmal waren wir auch mitten im Nirgendwo und du hast nicht überall, gerade auf der Südinsel gibt es nicht überall Empfang. Und da konnte ich irgendwie das Gas auch nicht mehr bedienen. Da war ich dann kurz am Verzweifeln, aber es hat doch alles geklappt. Und dann ging der Kofferraum nicht mehr auf, beziehungsweise hat den nicht mehr gehalten. Dann hieß es mal, Öl läuft aus und ja, lauter so Kleinigkeiten, was sich summiert. Und dann da gibt's ja auch so eine Art TÜV. Was du ja auch immer regelmäßig dann erneuern lassen musst, dann habe ich den nicht mehr bestanden, dann habe ich da wieder richtig Geld investiert und dann würde ich den wieder bekommen und ja, lauter so Kleinigkeiten, die halt dann immer wieder anfallen, aber es sind halt auch nervig.
Ja, das Auto war einfach nicht mehr so gut in Schuss. Ja.
Nee.
Sarah, bei deinem, das war ja ein bisschen neuer, da hatte alles geklappt oder hattest du irgendwie Probleme gehabt?
Bei mir war alles gut. Das einzige Problem, was ich am Anfang hatte, ist, dass es von unten relativ verrostet war. Das habe ich dann halt eben auch machen lassen, was relativ teuer war. Hätte ich mir sparen können, aber ja, es war mir einfach lieber, das gemacht zu haben. Dann gebe ich halt lieber mehr Geld aus, als dass dann da halt das rostet und dann halt eben auch irgendwo ein Loch nach ist oder was weiß ich. Genau.
Okay, und dann sagte dir jetzt gerade noch, ich glaube, Kathi, du sagtest es, als ihr dann die Autos verkauft habt und es dann noch irgendwie ans Arbeiten ging, dass ihr dann irgendwie mit den Bussen von A nach B gefahren seid. Ich kenne das jetzt nur so aus Südostasien, wo man ja wirklich von heute für morgen dann eine super Verbindung dreimal am Tag findet oder ja, eigentlich 30 Mal am Tag so ungefähr. Wie ist da so die, wenn man jetzt sich kein Auto kaufen möchte, wegen, weiß ich nicht, keine finanziellen Mittel oder so dafür gerade, kommt man da von A nach B gut durch Neuseeland damit? Bus oder Zug?
An sich ja, aber nur zu so größeren Städten. Also das kannst du so ein bisschen vergleichen wie mit Flixbus, nur dass halt nur bestimmte Orte angefahren werden. Aber der Standard ist so wie bei Flixbus ungefähr. Und wenn es gibt auch so Touren, so kleine, die dann halt auch wirklich zu diesen Must-Sees fahren, direkt halt hin. Aber also wirklich, um zu reisen, macht einfach nur ein eigenes Auto unserer Meinung nach am meisten Sinn, weil du dann halt wirklich flexibel bist und dann überall hinfahren kannst, was du dir auch anschauen willst, weil einige Sehenswürdigkeiten ja doch so ein bisschen im Nirgendwo sind.
Mhm.
Und sonst ist da die Infrastruktur nicht so wie bei uns. Also Zug, glaube ich, haben sie einen, aber der fährt halt dann auch nur einmal runter und das war's dann schon.
Okay, dann eher mit dem Bus, wenn, aber ja, macht ja Sinn, wenn es dann eher wirklich in die ländlicheren Gegend gehen, dann natürlich dann eher mit dem eigenen Auto. Das läutet auf jeden Fall ein. Dann jetzt noch eben, um das Thema vielleicht nur abzuschließen, so im Hinblick auf Autokauf, Autonutzung, Autoverkauf. Ich meine, haben wir jetzt relativ gut beleuchtet, jetzt glaube ich zuletzt, aber habt ihr noch irgendwelche abschließenden Tipps oder so, oder was wir da jetzt noch nicht zu angesprochen haben, was vielleicht noch wichtig wäre für den Zuhörer?
Auf jeden Fall, also wir haben ja gerade schon gesagt, dass es wirklich die beste Möglichkeit ist, Neuseeland zu bereisen, aus unserer Sicht. Aber was halt ganz wichtig ist dabei, dass man sich Zeit lässt und dass man das nicht so mal eben schnell macht, weil man dann halt eben vermutlich ein Auto bekommt, was nicht so gut ist, außer man hat Glück. Dass man sich halt wirklich irgendwie Zeit nimmt, sich das Auto genau anschaut, auf alles achtet, worauf man halt eben achten muss. Genauso wie beim Verkauf, dass man das halt auch dann nicht kurz vor knapp macht. Ja, all solche Sachen, dass man da ein bisschen was organisierter, sage ich jetzt mal, angeht. Es ist alles wirklich nicht super kompliziert. Gerade in Neuseeland ist es relativ simpel, aber es gibt halt doch ein paar Sachen, auf die man achten sollte. Und eins ist halt eben auf gar keinen Fall das irgendwie überstürzt machen.
Okay. Kathi, willst du noch was ergänzen?
Nee, ich finde, das hat sie ganz gut gesagt. Ja.
Okay, perfekt. Dann halten wir das so erstmal fest. Wie ist das in Neuseeland, dass er dann auch quasi mit Australien, mit dem Working Holiday Visa, das man ja für ein Jahr beantragen kann. Hatten wir ja gerade im Voraus geguckt, glaube ich, wenn man zwischen 18 und 30 ist, so zumindest wenn man aus Deutschland kommt, wie ich jetzt gelernt habe, wenn man Österreich, Schweiz hat, da ja wieder ganz andere Vorgaben. Und was waren es, ich glaube 461 Euro oder so hat es jetzt ja, glaube ich, gekostet, was ja dann für ein Jahr gültig ist. Wisst ihr, wie es ist, weil ich kenne es jetzt nur aus Australien, wenn man zum Beispiel dann irgendwie einen Farmjob macht, um auf seine 88 Days zu kommen, um das zweite Jahr dann quasi noch zu kriegen, gibt es sowas dann quasi auch in Neuseeland, dass man quasi noch ein zweites Jahr das Arbeitsvisum verlängern kann?
Du kannst dein Arbeitsvisum zwar verlängern, aber nicht für ein Jahr weit, also kein zweites Jahr, sondern nur für 3 weitere Monate. Du musst aber die gleichen Voraussetzungen wie in Australien erfüllen. Du musst da auch 3 Monate Farmjob gemacht haben und kriegst aber dann bloß 3 Monate on top.
Ah, okay. Okay, ja, gut zu wissen. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre vielleicht ähnlich, weil das ja bei beiden Ländern irgendwie relativ ähnlich strukturiert war. Aber okay, dann waren das nur 3 weitere Monate, dann habt ihr die Zeit ja auf jeden Fall dann auch echt gut ausgenutzt, wenn ihr dann ja die 3 Monate dann noch fast verlängert habt. Ja, optimal.
Ja.
Was würdet ihr jetzt, um das Thema noch im Abzurunden, nochmal einmal so rückblickend auf eure Zeit in Neuseeland? Ich glaube, wie wir schon mal festgehalten haben, was für mich so Kanada ja irgendwie ist, ist, glaube ich, für euch so die große Liebe irgendwie Neuseeland dann gewesen damals. Was begeistert euch so an dem Land?
Also ich glaube, dass ich wesentlich begeisterter bin von Neuseeland als Kathi. Also für mich ist es wirklich so das schönste Land und das beste Land und absolut, ich meine, ich war jetzt auch ein zweites Mal nochmal dort und ich weiß nicht, ich bin angekommen und war so, okay, krass, irgendwie, es fühlt sich so ein bisschen an wie nach Hause kommen. Irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Und ich hatte eigentlich vor, nach dem Jahr, was ich da gemacht habe, oder diesen 15 Monaten, nicht nochmal wiederzukommen, weil ich das irgendwie so als abgeschlossenes Kapitel betrachtet habe. Aber es hat mich so glücklich gemacht, dort nochmal zu sein und die ganzen Orte nochmal zu sehen, neue Orte zu entdecken. Und ich muss sagen, dass ich jetzt beim zweiten Mal einfach, ich fand Neuseeland noch schöner als beim ersten Mal. Ich weiß nicht, es hat mich irgendwie wieder erneut gepackt und ich habe das Land auf jeden Fall richtig in mein Herz geschlossen.
Ja, kann ich gut nachvollziehen, aber würdest du es festmachen an der Natur, an den Menschen, an woran machst du das fest oder einfach so der Gesamteindruck, wenn man vor Ort ist?
Für mich ist es hauptsächlich die Natur und der ganze Lifestyle dort. Also dieses mit dem Autoreisen. Man ist einfach komplett frei und unabhängig. Und es ist für mich einfach irgendwie das Schönste der Welt. Ich würde das tatsächlich so überhaupt nicht wahr. Teilweise in Momenten, wo wir da halt eben mit dem Auto unterwegs waren und irgendwo mitten in der Natur gecampt haben. Ich war einfach rundum sorglos und glücklich und habe mich zu 100% frei gefühlt, wie ich es mich sonst nie gefühlt habe in meinem Leben, nirgendwo anders. Und das hatte ich jetzt, also auf der ersten Reise nach Neuseeland hatte ich dieses Gefühl und jetzt bei der zweiten Reise auch wieder. Und das hatte ich sonst, wie gesagt, noch nirgendwo anders.
Okay, krass. Ja, schöne Zusammenfassung auf jeden Fall für deine Gefühlswelt oder deinen Eindruck vor Ort. Kathi, wie war das bei dir, deine Zeit dann in Neuseeland?
Ich fand Neuseeland, also wie Sarah sagt, dass ich bin nicht ganz so geflasht von Neuseeland. Das heißt aber nicht, dass es mir gar nicht gefällt. Im Gegenteil, hat mir jetzt auch sehr gut gefallen. Das war eine tolle Zeit und mit tollen Erfahrungen, die mich auch an mich selber wachsen lassen, selbstständiger werden etc. Und ich will es auf gar keinen Fall missen. Aber Neuseeland ist jetzt nicht ein Land, das mich so gepackt hat, dass ich sage, so Sarah ja auch mal mit den Gedanken vielleicht mal Spiel gespielt hat oder immer noch spielt, da mal für eine längere Zeit so auszuwandern eventuell oder ja mal zu wohnen, wird für mich nicht in Frage kommen. Mhm. Aber ich finde auch, dass Neuseeland eine tolle Natur hat und auch diese Gelassenheit, diese Freundlichkeit der Menschen vor Ort finde ich halt auch einfach wunderschön, ja.
Okay. Ja, das macht halt auch wirklich viel aus. Also viel, was ihr jetzt da so gesagt habt, erkenne ich mich selber eben mit Kanada und Vancouver wieder. Die schöne Natur, die schönen Menschen, der Eindruck vor Ort, den Gedanken auszuwandern. deswegen ja schön, wie ihr das dann beschrieben habt. Und ihr wart ja da wirklich eine lange Zeit da und muss ja irgendwie auch einen Grund gehabt haben. Und hoffentlich komme ich dann auch mal irgendwann hin, um es dann für mich mal zu überprüfen. Aber ich glaube, jetzt haben wir auf jeden Fall, also ich zumindest, einen echt guten Eindruck bekommen von dem Land. Habt ihr jetzt irgendwie abschließend, ich habe jetzt vielleicht noch so für so eine Abschlussrunde noch eben 3-4 kurze Fragen an euch, aber habt ihr jetzt noch irgendwas, was wir jetzt noch nicht irgendwie besprochen haben, was vielleicht noch wichtig ist, was wir vielleicht noch ergänzen sollten?
Ich kann dir nur als Tipp geben, flieg mal nach Neuseeland und schau es dir an.
Da kann man nicht viel falsch machen.
Ja, nee. Okay. Okay, und genau, dann perfekt, dann kommen wir doch gerne dann zu den letzten Fragen dann noch, die hatte ich jetzt auch den anderen Interviewgästen schon gestellt, und zwar würde mich interessieren, was bedeutet für euch Freiheit?
Magst du anfangen oder soll
ich? Ich kann gerne anfangen, ich meine, ich habe es ja gerade schon mal kurz angerissen, also dieses mit dem eigenen Auto, Camper durch Neuseeland fahren, das ist für mich, wie gesagt, Freiheit pur, und ich würde sagen, dass Freiheit auch so ein bisschen das ist, was mich irgendwie glücklich macht. Und das, wonach ich irgendwie auch mein Leben so ein bisschen ausrichte, wie so ein Kompass in meinem Leben, sage ich jetzt mal, möchte ich einfach gucken, dass ich immer möglichst frei und unabhängig und ungebunden bin, weil mich das einfach glücklich macht.
Sehr, sehr schön. Kathi?
Für mich ist Freiheit auch so das Reisen und vor allem im Hinblick auf Spontanität. Also spontan irgendwie drauf loszureisen. Ich bin sowieso, ich plane meine Reisen selten.
Habe ich jetzt den Eindruck gekriegt, ja. Ja.
Und wenn ich das nicht machen kann, dann fühle ich mich immer so eingeengt so. Und wenn ich das einfach, die Pläne einfach so machen kann, in dem Moment, wie sie gerade fallen, und dann einfach kurzzeitig umändern kann, das ist für mich irgendwie Freiheit. Ja.
Ja, sehr schön. Was habt ihr, sei es jetzt auf der, gut, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, mit Neuseeland, oder was habt ihr auf eurer Reise gelernt? Also sei es über das Land oder eben auch über euch selber. Also sei es jetzt in Neuseeland damals oder jetzt in den letzten Jahren, wart ihr auch noch viel unterwegs. Was habt ihr da so über euch selber gelernt?
Ich habe, glaube ich, den für mich persönlich wichtigsten Skill gelernt. Und zwar mir selbst zu vertrauen. Ich weiß nicht, ich habe immer so nach Selbstbewusstsein gestrebt, sage ich jetzt mal. Aber ich finde Selbstvertrauen, ich meine, das hängt beides miteinander zusammen, aber das finde ich so viel wichtiger und bringt es viel mehr auf den Punkt. Weil ich habe ja schon am Anfang der Folge gesagt, dass ich es mir damals nicht zugetraut hätte, das so jetzt so in Neuseeland alleine zu organisieren, die ersten Sachen. Aber auf der Reise, man macht dann halt doch so viel alleine im Endeffekt. Also diese Organisation, die ist dann 2-3 Tage für einen da und dann war es das halt eben auch. Und ich habe so viel gelernt und so viel gemacht, was ich mir halt vorher nicht zugetraut hätte. Und ich habe auf der Reise einfach gelernt, mir selbst zu vertrauen. Und egal, was ich machen muss, möchte, in welche Situation ich komme, ich weiß, dass ich mich auf mich selbst verlassen kann, das irgendwie zu regeln. Und das ist etwas, was einem halt eben unglaublich viel Mut gibt, sage ich jetzt mal. Also es ermöglicht einen dann sehr viel zu machen, weil man sich halt eben selbst nicht mehr zurückhält.
Ja, definitiv.
Was eher so auch Dinge auszuprobieren und dann zu schauen, ob es einem gefällt oder nicht. Zum Beispiel davor war, also ich habe nie so ans Campen gedacht, geschweige denn im Auto zu schlafen, solche Sachen. Und ich habe es richtig gefeiert. Ich fand es so cool und ich würde es so gern wieder machen. Ich finde das mega. Und ich glaube, hätte ich Sarah damals nicht gehabt, die mich dann so ein bisschen gezwungen hat, hey, das machen wir jetzt so, dann hätte ich das bestimmt vielleicht auch gar nicht so in der Art und Weise gemacht, weil man doch so in seiner Bubble ist und dann das nur kennt, Hotels, irgendwie Unterkünfte, wo du dann halt einfach nicht im Freien bist. Und ich glaube, ich habe da für mich auch gelernt, auch so auch Jobs oder so, die du auch erstmal unvorstellbar, weil du, dass du jetzt irgendwie auf einer Plantage arbeitest oder so. Zumindest für mich damals. Und einfach Dinge auszuprobieren und sich drauf einzulassen.
Okay, perfekt. Und dann noch die vorletzte Frage. Wenn jetzt jemand zuhört und der überlegt, sei es entweder, sonst habe ich mal gefragt, der jetzt auf Weltreise gehen möchte oder dann vielleicht ein bisschen konkreter auch für, der jetzt auch vielleicht nach Neuseeland möchte oder eben Work and Travel machen möchte, welchen Tipp würdet ihr dem mitgeben wollen?
Genieß es.
Und ich würde sagen, mach's einfach. Nicht drüber nachdenken, nicht auf andere hören.
Es ist gar nicht so kompliziert, es ist gar nicht so gruselig alles. Es ist, ich weiß, man macht sich vorher Gedanken, aber es ergibt sich alles. Und ja, wie gesagt, so schwer ist es nicht. Und deswegen genieß die Zeit. Die Vorfreude auch. Die Vorfreude, dieses Unbekannte, wenn man noch gar nicht weiß, was auf einen zukommt. Ja, genießt auf jeden Fall dieses Gefühl und das der ganzen Reise.
Und dann die letzte Frage wäre noch an euch beide. Ihr dürftet eine Werbetafel designen. Die hängt überall auf der Welt. Die hängt in New York, die hängt am Eiffelturm, die hängt in London. Die hängt in China, die hängt in Sydney, die hängt überall in Neuseeland. Was würdet ihr da draufschreiben? Sei es irgendwie ein Zitat, ein Wort, eine Grafik. Wie würdet ihr die jeweils designen wollen? Was wollt ihr der Welt damit zeigen?
Ich würde eine Kombi machen aus beiden. Meine müsste digital sein, sonst geht's nicht auf. Aber ich würde unten so einen Slogan haben, so follow your heart, make memories. Und dann würde ich so Bilder, die man auf seiner Reise gemacht hat, dann die vermehren sich immer mehr. Dass man quasi immer mehr Erinnerungen macht, die du dann halt auf Reisen erlebt hast.
Ja, die sich dann mit der Zeit ansammeln. Ja, sehr schön.
Genau, und auch auf deinem Herzen hörst und das eben das machst, worauf du gerade Lust hast.
Ja, das ist auf jeden Fall immer richtig, ja. Sarah?
Ich finde das eine sehr schöne und sehr interessante Frage. Ich glaube, ich würde da ganz groß Team draufschreiben, als Abkürzung für Together Everyone Achieves More. Um zu sagen, dass man zusammen halt einfach mehr erreicht und dass, wenn wir alle zusammenhalten, also alle auf der ganzen Welt, dass wir dann sehr, sehr viel schaffen, erreichen können und dass es allen im Endeffekt wahrscheinlich besser gehen würde. Und ja, dass man so die Welt zu einem besseren Ort machen kann. Denn die meisten Leute sind nett, die sind offen, die sind herzlich und es gibt so viele tolle Menschen auf der Welt und ja, ich glaube, dass etwas mehr Zusammenhalt, damit könnte man viel erreichen.
Absolut. Das sind zwei sehr, sehr schöne Nachrichten. Dann hängen wir die beide übel einfach nebeneinander. Das ist eine schöne Kombination. Sehr gut. Ja, perfekt. Dann vielen Dank für eure Zeit. Wenn jetzt der Zuhörer euch noch verfolgen möchte, wo kann der euch finden und was ist jetzt vielleicht noch für die nächsten Wochen und Monate bei euch geplant?
Also man findet uns auf jeden Fall auf Instagram. Da heißen wir Backpacking for Beginner mit einem Unterstrich zwischen den Wörtern. Und wir haben halt eben auch einen eigenen Podcast, den Backpacking Beginner Podcast. Ich würde sagen, das ist auch so ein bisschen mehr unser Herzstück. Den machen wir jetzt auch schon seit dem ein oder anderen Jahr. Und da interviewen wir auch super viele Leute über deren Reise. Wir erzählen aber auch sehr viel über unsere Reise. Über Neuseeland gibt es da auch jetzt nicht 100 Folgen, aber es gibt viele Folgen auf jeden Fall. Und da gibt es super viele Tipps. Also falls jemand sich vor allem für Neuseeland halt eben interessiert, aber sonst auch für Backpacking allgemein. Kathi war zum Beispiel ein paar Monate noch in Asien, hat darüber sehr viel berichtet. Ich war jetzt in zentralen Südamerika, habe da auch viel drüber berichtet. Also ich glaube, wir haben da ein ziemlich großes Spektrum, wo dann auch für jeden irgendwie was dabei ist. Und sonst könnt ihr uns natürlich auch immer gerne anschreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so. Und gerade jetzt auch hier, wir haben jetzt auch viel über das Camping in Neuseeland gesprochen. Und falls ihr jetzt auch irgendwie so ein bisschen sagt, okay, hört sich geil an, aber oh Gott, ein Auto kaufen und so. Wir haben tatsächlich einen Guide entwickelt, wo wir halt eben genau erklären, worauf man achten muss und so, weil das halt eben für uns einfach ein absoluter Gamechanger war. Das ist ein Riesenunterschied, ob man das Land jetzt mit dem Bus bereist oder halt eben im Auto. Und da wir halt eben jetzt nicht wollten, dass sich irgendjemand dann vielleicht zurückhält und sagt, nee, ich bereise jetzt nur mit dem Bus, nur weil ich mich jetzt nicht traue, geben wir da halt wirklich eine Anleitung mit, wo alles drinsteht, was man wissen muss, um sich da halt eben möglichst erfolgreich ein Auto zu kaufen und damit zu reisen und so. Genau.
Das okay, war's. Ja, optimal. Packe ich dann alles mal in die, Shownotes und Podcast kann ich auch sehr empfehlen, bin ja auch schon längerer Zuhörer dabei. Und ist schon irgendwas für die nächsten Wochen, Monate an nächsten Reisen geplant oder jetzt gerade erstmal weniger?
Also bei mir sind so ein paar Pläne im Kopf, aber noch nichts Fixes. Es wird auf jeden Fall im November nochmal 2 Wochen weggehen. Wohin ist auch noch offen. Mal schauen. Wie gesagt, ich bin ja auch sehr spontan, das liebe ich ja.
Ja.
deswegen kann ich da leider noch nicht so viel verraten.
Okay, okay. Sarah, bei dir schon irgendwelche Pläne?
Für mich geht's jetzt nächsten Monat nach Marokko. Und zwar fahre ich mit einer Freundin, die hat einen Camper. Und dann fahren wir mit ihrem Camper einmal runter nach Marokko und bleiben da halt eben kurz. Nicht so viel Zeit leider, aber ja, da bin ich dann so 2-3 Wochen ungefähr unterwegs. Freue ich mich auf jeden Fall richtig drauf. Und das ist noch das, was für dieses Jahr geplant ist. Ansonsten, ich habe viele Ideen, viele Ziele, viele Träume.
Immer gut.
Wird auf jeden Fall noch das ein oder andere geben in Zukunft und freue ich mich sehr drauf.
Ja, perfekt. Dann, wie gesagt, packe ich alles in die Shownotes. Vielen Dank an euch, vielen Dank für eure Zeit. Und ja, ich bin gespannt, wo dann der Weg für euch beide, für uns drei dann noch so hingeht.
Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Ja. Gerne, gerne.
Danke dir.
Alles klar, bis dann.
Tschüss.
Bis dann.
Ciao. Und so geht ein sehr spannendes Gespräch leider schon wieder zu Ende. Ich habe das Gespräch mit den beiden wirklich sehr genossen und jetzt einen ersten sehr guten Eindruck auf jeden Fall von Neuseeland bekommen und sehr viele neue Eindrücke und Tipps bekommen. Wenn du die Folge auch gefallen hast, einen Mehrwert davon hattest oder einfach jetzt eine neue Reiseinspiration bekommen hast und jetzt ein wenig Neuseeland kennenlernen durftest, würde ich mich noch sehr freuen, wenn du den Podcast noch kurz bewerten würdest oder sonst auch einen Freund und Familie noch weiterempfehlen würdest. Deswegen schon mal vielen Dank dafür. Wenn du jetzt irgendwie Fragen an Sarah und Kathi haben solltest, ihre weiteren Reisen begleiten möchtest oder noch den Autoguide, den Autokaufguide für Neuseeland eben von denen haben möchtest, dann schau gerne nochmal in den Shownotes vorbei, da habe ich noch alles von den beiden verlinkt. Vielen Dank nochmal an euch beide für das schöne Gespräch und eure Zeit. Und sonst bleibt mir nur wieder zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.
Free audio post-production by Alphonic.com.